Wir haben Chaos im Weltsystem und wenn Chaos herrscht, suchen die Menschen einfache Wahrheiten. Sie suchen einen Feind. Interne Feindbild ist dann die AfD gerne. Das äußere Feindbild ist Russland und schon hat der Tag wieder Struktur. Wir laufen eben Gefahr, in so eine Kontrollwirtschaft zu laufen. Und die Schweiz ist da sicherlich ein Stück hinten dran und ein Stück freier, aber die Bedrohungen sind auch in der Schweiz nicht weg. Ich fand, dass Putin sehr lange deeskalierend gewirkt hat und sehr besonnen reagiert hat. Erst als es um die vitalen Interessen der Russlands ging, musste er dann zu spät reagieren. Ich halte Donald Trump mittlerweile für sehr wandelbar. Wenn er merkt, dass er im Iran in der Sackgasse steckt, dann macht er vielleicht das nächste Thema auf. Energieversorgung sichern, Atomkraft wieder anlaufen lassen, was natürlich lange dauern wird. Das sind jetzt Zerstörungswerke, die wirken erstmal nach. Aber Nord Stream könnte man öffnen, Massenmigration stoppen. Remigration, auch das in gewissem Umfang. Deutschlands Abstieg ist nicht aufzuhalten. Vielleicht müssen auch diese mageren Jahrzehnte kommen, damit wieder eine neue Generation heranwächst, die die Ärmel hochkrempelt.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute zu Gast bei uns in der Sendung ist Professor Dr. Max Otte. Geboren 1964 ist er ein deutsch-amerikanischer Ökonom, Fondsmanager und Publizist. Er hat studiert in Köln und promoviert in Princeton. Bekannt geworden ist er 2006 mit dem Buch Der Crash kommt, in dem er die Finanzkrise vorausgesagt hat und seither gilt er gemeinhin, ja, löblich als Crash-Prophet oder auch als Krisenökonom, weil er sich mit diesen Krisen der Welt beschäftigt. Max Otte war 30 Jahre lang CDU-Mitglied, 2021 Vorsitzender der Werteunion und 2022 kandidierte er für das Amt des Bundespräsidenten für die AfD. In der Folge wurde er aus der CDU ausgeschlossen und jetzt hat er ein Buch vorgelegt, das hochinteressant ist. Der Titel lautet «Rettet unser Bargeld! Digitaler Euro und Vermögensregister, schützen Sie Vermögen und Privatsphäre». Herr Otte, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für uns. Vielleicht erste Frage, worum geht es im Kern in diesem Buch? Was ist da Ihre zentrale Botschaft?
Steht ja oben drüber, rettet unser Bargeld. Wir müssen das Bargeld erhalten. Die Schweiz ist ja hier löblich vorangegangen mit einem Volksentscheid vor einigen Monaten und hat Bargeld in der Verfassung verankert. Vielen Menschen ist nicht klar, dass Bargeld das einzige echte Geld ist, wenn es stabil ist, so wie es die Schweizerische Nationalbank im Großen und Ganzen hinbekommt und die Bundesbank früher hinbekommen hatte in Deutschland, da muss man ja sagen, das ist Vergangenheit, dass also Bargeld wirklich das einzig richtige Geld ist, dass Kontoguthaben kein Geld sind, dass Bargeld gedruckte Freiheit ist, wie es Fjodor Dostojewski so schön gesagt hat, und dass mit dem Bargeld auch unsere Freiheit verschwindet und dass wir es deswegen unbedingt dafür eintreten müssen.
Warum ist Bargeld so wichtig, volksökonomisch gesprochen, damit es unbedingt gerettet werden muss? Wo liegt da der tiefere Sinn, der große Zusammenhang? Warum ist Bargeld überlebenswichtig für die Menschheit?
Ja, das ist jetzt sehr viel, sehr weit gesagt. Ökonomisch kämen wir wahrscheinlich auch ohne Bargeld hin. Dann hätten wir halt ein anderes System. Dann hätten wir kein freies System mehr. Bargeld ist die einzige Möglichkeit, wie Sie und ich ein Geschäft machen können, ohne dass ein Dritter draufschaut und sagen viele, brauche ich nicht, habe keine Geheimnisse. Aber Problem ist, wenn Sie das Bargeld komplett weghaben und alles elektronisch ist, dann sind Sie gläsern. Dann sind Sie komplett gläsern. Dann sind sie der Willkür der Staaten ausgesetzt. Das kommt dann darauf an, was für Regierungen wir haben. Wir haben im Moment keine besonders bürgerfreundlichen Regierungen. Und wenn sie dann gläsern sind, können die Konzerne ihnen nur das anbieten, was ihnen gefällt, was sie anbieten wollen, sind dann nicht mehr auf einer Entdeckungsreise, sind in einer Konsumblase drin, in einer Filterblase. Man kann dann auch individuelle Preise machen, wenn man merkt, der kann mehr bezahlen, kostet es halt ein bisschen mehr. Man kann also den Konsumenten noch besser ausbeuten. Also da hängen viele Dinge dran und natürlich auch Das ist jetzt die Initiative oder die Gesetzesinitiative zum digitalen Euro, die natürlich von der EU-Kommission kommt. Man kann natürlich auch Menschen sanktionieren, wie sie es und wie wir es erlebt haben mit Jacques Baud, dass eben diese Menschen komplett vom Wirtschaftsgeschehen ausgeschlossen werden. Das ist jetzt schon teilweise der Fall, indem man eben Bankkonten sperrt und Banken, da die Menschen so aussperrt. Ich kenne etliche, denen das passiert ist. Aber wenn das Bargeld weg ist, dann haben die überhaupt keine Möglichkeit mehr. Das ist die letzte Rest Freiheit, letzte Rest bürgerlicher Notwehr vorbei. Und seitdem ich vor 10 Jahren habe ich eine Initiative gestartet und mein erstes Bargeldbüchlein geschrieben, eine Streitschrift. Seitdem ist natürlich viel passiert in der Verdrängung des Bargeldes. Im Einzelhandel ist in Deutschland ist wie die Schweiz recht bargeldaffin, ist es im Einzelhandel von über 70% auf über 50% gefallen, also bei kleineren Transaktionen. Das ist ein Rückgang um ein Drittel. Wenn das so weitergeht, ist es bald nur noch in Randbereichen da, das Bargeld. Und dann hatten wir Covid mit einem massiven Propagandafeldzug gegen Bargeld. Also die Bargeldgegner sind gut vernetzt und sehr mächtig und sie dienen nicht den Interessen der Bürger.
Wer sind diese Bargeldgegner? Vor wem muss das Bargeld gerettet werden? Und was ist vielleicht auch die Motivlage der Gegner? Warum wollen sie dieses Bargeld abschaffen?
Ich stelle das im Buch ziemlich detailliert dar und analysiere genau das, was Sie jetzt fragen. Also, wir haben natürlich als erstes die Staaten. Die Staaten im Westen sind insolvent. In der Schweiz geht es noch etwas besser, aber die meisten anderen Staaten sind überschuldet, insolvent. Wenn es kein Bargeld mehr gibt, dann bleibt das Geld im Bankensystem. Dann muss ich es von einer Bank zur anderen überweisen, kann ich sehr viel einfacher eine Entschuldung durchführen, Schuldenstreckungen, Umschuldungsmaßnahmen. Also die meisten Politiker sind mal sehr dafür, das Bargeld zu verdrängen oder abzuschaffen. Als zweites kommen dann die E-Pay-Systeme. Und wenn Sie überlegen, dass ein Bezahlvorgang Fixkosten auslöst, früher haben wir in Deutschland 50 Pfennig bezahlt, wenn wir ein Überweisungsformular ausgefüllt haben, also 25 Cent, sind Fixkosten und die E-Pay-Anbieter nehmen Prozent Sätze oder Promillesätze der Transaktionssummen. Das sind im Prinzip private Steuern, die sie erheben auf unsere öffentlichen, also auf das Bezahlen, was eigentlich in die öffentliche Sphäre gehört. Und damit werden dann diese E-Pay-Anbieter reich und es ist Geld, was uns aus der Tasche gezogen wird. Und da wir immer weniger Alternativen haben, machen wir das mit. Also die E-Pay-Anbieter sind natürlich massiv daran interessiert, das Bargeld zu verdrängen. Vor 2015 oder so hat das ABBA-Museum damals gesagt, wir nehmen kein Bargeld mehr an. Und Björn Ulvaeus, einer der Mitglieder, hat gesagt, nein, Bargeld ist nur was für Kriminelle. Da musste man wissen, dass damals der Hauptsponsor des ABBA-Museums Mastercard war. Also das ist mal, ePay sind ganz starke Player natürlich. Das Dritte sind die E-Commerce-Konzerne. Je mehr wir elektronisch kaufen und im Internet kaufen und bei E-Commerce kaufen, desto mehr sind unsere Transaktionen natürlich gespeichert und diese Konzerne profitieren massiv. Wir haben es in Covid gesehen, als dann natürlich der reale Handel massiv einbrach und die Amazon und Co. massive Zugewinne hatten. Und diese Zugewinne sind auch nachhaltig, weil sich da ja Benutzergewohnheiten verändern. Und das Letzte sind die Banken. Auch die sind nicht sehr gut mit Eigenkapital ausgestattet. Und unser Geld, was wir bei der Bank haben, ist ja nicht unser Geld. Das ist ja ein Darlehen, was wir der Bank gegeben haben, dass wir auch nicht sofort, dass wir im Zweifelsfalle nicht zurückbekommen. Und wenn es kein Bargeld mehr gibt und die Banken untereinander sich nur noch die Gelder überweisen, dann kann man die Insolvenz natürlich ins Unendliche hinausschleppen. Also vier sehr mächtige Gruppen, die zum Teil mit Zwang, mit Einschüchterung, mit Propaganda arbeiten. Bargeld sei schmutzig. Schon 2015 hat JP Morgan den Kunden verboten, in den Safes der Bank Bargeld aufzuheben. Also per AGB in unsere Safes dürft ihr kein Bargeld mehr packen, weil das Konto ja viel sicherer ist. Und wenn da so massiver Druck ist und so massive Lobbyarbeit bis hin zu Zwang, da muss man sich fragen, cui bono, wem nützt es, was sind die wirklichen Interessen? Und die Frage haben Sie ja gerade gestellt.
Und was ist da das Ziel dieser vier Gruppen? Was wollen sie mit diesem Vorgehen bewirken?
Ja, ich denke, ich habe es ganz gut aufgefächert. Also das Endziel ist natürlich Umsatz, Kommerz, Kontrolle, Insolvenzverschleppung. Und wir driften dann in eine Art Technodiktatur. Ich meine, wir sagen immer, dass wir uns von China abgrenzen, aber unsere Politiker, glaube ich, schielen ganz begierig nach dem chinesischen Modell. Wir driften in eine Art Technodiktatur. Das war vor 12, 13 Jahren ein großes Thema bei den Sozialdemokraten in Europa und bei den Demokraten in Amerika. Die hatten also entdeckt, die Macht der Internetkonzerne als Thema. Martin Schulz in Europa hat das ganz weit gepusht. Aber jetzt ist es still darum geworden, weil eben die Macht dieser Konzerne so massiv geworden ist, dass sich keiner mehr rantraut. Und man sieht das weiter, vielleicht auch eine Art populistische Regierungsform. Donald Trump in der ersten Legislaturperiode hat nur Peter Thiel unterstützt. Jetzt steht ganz Silicon Valley hinter ihm. Also Silicon Valley hat entdeckt, dass man Populismus und Technodiktatur ganz gut miteinander verbinden kann. Da gab es gerade einen spannenden Artikel von Walter Russell Mead in The Atlantic, sehr lang, sehr ausführlich. Das ist ein Gesellschaftsmodell, was vielen im Moment ganz spannend erscheint.
Wie lautet Ihre Vision für den Zahlungsverkehr? Wie sollte das Geldsystem oder das ideale Geldsystem nach Ihnen aussehen? Was schwebt Ihnen vor?
Geld ist staatlich, muss staatlich sein. Geld ist ein öffentliches Gut, das muss kostenlos zunächst einmal zur Verfügung gestellt werden. Ich weiß, dass es Probleme mit Papiergeld gibt und das Geld sich entwertet. Man könnte es natürlich mit Gold oder etwas anderem decken. Dann ist schon mal ein Entwertungsblock weg oder ein Anreiz zur Entwertung. Also man könnte eine Gold- oder warengedeckte Währung machen. Dann wären die, es reicht aber auch, wenn Sie eine Institution haben, wie die frühere Bundesbank, wie die Schweizerische Nationalbank, die recht stark dem Mandat der Geldwertstabilität verpflichtet sind. Geld muss deswegen staatlich sein, weil es, also der Nationalstaat ist für mich die Wurzel der Demokratie und die Stütze der Demokratie. Demokratie kann sich nur im Nationalstaat entfalten. Überstaatliche Gebilde sind undemokratisch, da kommen wir in Richtung Imperium. Und Geld der Qualität des staatlichen Geldes misst sich für mich die Qualität eines Rechtssystems insgesamt und auch die Qualität, die freiheitliche Qualität. Also wenn dieses Geld frei verfügbar ist, wenn ich nicht Bittsteller bin, wenn ich es abhebe bei der Bank, wenn es keine Sperren, keine Sanktionen gibt, wenn ich mit ihnen Geschäfte machen kann in einer Vertrauensgesellschaft, dann leben wir in einer Welt, so wie ich sie mir wünschen würde. Da sind wir natürlich weit von weg, das weiß ich auch.
Und wie kommen wir dahin? Wie wird das konkret umgesetzt? Oder wie würde das konkret umgesetzt?
Wir haben natürlich gerade schon über die mächtigen Interessengruppen gesprochen, die uns eigentlich in eine andere Richtung drängen. Ich kann nur die Vision aufmalen. Wir hatten das. Wir hatten das. Die Schweiz hatte das. Die Bundesrepublik hatte das. Das Deutsche Reich hatte das. Viele Länder hatten das vor dem Ersten Weltkrieg. Goldgedeckte Währungen, stabile staatliche Währungen. Also das wäre das Ziel. Im Moment können wir nur uns wehren, indem wir möglichst viel bar bezahlen. Das geht nicht immer in der heutigen Welt. Geschäfte aufsuchen, die bar annehmen. Ich heb jede 2 Wochen, manchmal alle 4 Wochen eine größere Summe ab und gebe das dann noch aus. So versuche ich meinen Beitrag zu leisten. Wir können Bewusstsein schaffen. Wir können versuchen, diese Flut oder diesen Druck, der da aufgebaut wird, zu widerstehen. Aber ich denke, man muss insgesamt auf Risse im System warten, um da einen Neustart möglich zu haben. Aber solange wir das Bargeld noch haben und solange wir es verteidigen, sind eben dann auch, möchte sagen, Kristallisationspunkte für den Neustart da. Wenn wir komplett in das andere System kippen, wird es sehr, sehr schwer.
Immer wieder geistert ja dieser digitale Euro durch die Medien. Was ist das genau? Was ist es nicht? Wo liegen die Missverständnisse?
Da habe ich ein ganzes Kapitel im Buch, da ist ja neu, also ist ja auch der Gesetzentwurf raus. Der digitale Euro ist tatsächlich eine digitale Währung. Im Prinzip haben wir ja schon einen digitalen Euro, wenn man sich überlegt, dass der Euro auf den Banken hin und her geschoben wird. Aber dieser digitale Euro wird als Währung ausgegeben von der Notenbank. Es ist nicht so, dass jeder Bürger direkt ein Konto bei der EZB hat dann. Das wäre die totale Zentralverwaltungswirtschaft, zentrale Kontrollwirtschaft. Die wäre machbar technisch, aber im Prinzip soll das alte Bankensystem erhalten werden. Also die Banken sollen dann diese digitalen Euros weiterverteilen. Das Problem ist, dass diese Banken natürlich verpflichtet sind, Sanktionen einzuhalten, denen alles zu melden, also dass sie quasi Erfüllungsgehilfen dann der EZB werden, dass die EZB auf diesem Wege ihre Kontrolle natürlich trotzdem sichert. Der digitale Euro hat dann auch Wallets, also im Prinzip elektronische Geldbörsen, die vom Netz abgekoppelt sind, die man mit sich herumnehmen kann, in denen man eine gewisse Menge digitaler Euros aufbewahren kann. Aber da kann ich natürlich auch sehr schnell diesen Bargeldersatz begrenzen, indem ich sage, okay, ich programmiere einfach, dass es keine Wallets über 3.000 oder über 2.000 Euro gibt. Damit habe ich das auch ganz gut unter Kontrolle. Also der digitale Euro ist eine zentrale Kryptowährung, die natürlich das Tor zur digitalen Kontrolle sehr weit aufstößt.
Was halten Sie von Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum? Ist das etwas Gutes, etwas Schlechtes? Sollte man da sich damit befassen? Sollte man da gefälligst die Finger davon lassen? Wie sehen Sie dieses Thema?
Das sind ja keine Währungen. Das sind Waren. Das sind irgendwelche virtuellen Waren, die man dann tauschen kann. Eine Währung ist stabil. Keine dieser Waren, ob das selbst Bitcoin als größtes ist, nicht stabil, hat massive Schwankungen. Es ist keine Währung. Es hat auch nicht Währungscharakter. Also es sind Waren. Natürlich kann man sie als Tauschmittel verwenden, wie andere Waren. Aber mit den Währungen fängt ja schon das Framing an und das falsche Wording bei diesen Geschichten. Ich bin kein Freund davon. Ich würde sagen, wenn man das machen will zur Diversifikation der Assets, sollte man es machen. Aber das Problem der Transparenz ist genauso da. Bei Bitcoin ist es ja so, dass auf dem zentralen Netzwerk nur 7 Transaktionen pro Sekunde weltweit laufen können. Sprich, es hat sich um Bitcoin herum ein Ökosystem sekundärer Dienstleister gelegt. Da müssen Sie dann bei den meisten nicht ganz normal legitimieren wieder wie bei Banken und sind wieder im System drin. Zack. Da hat sich also nichts geändert. Ich empfehle das Buch von Roger Ver, Capturing Bitcoin, also wie Bitcoin gekapert wurde. Einer der ganz frühen Bitcoin-Pioniere und libertärer Rebell, der sagt, man hätte die Blockgröße vergrößern müssen von 1 Megabyte auf 8 zumindest mal. Dann könnte zwar nicht mehr jeder alle Transaktionen verifizieren, sondern nur noch die größeren, vielleicht 1.000 größere. Das reicht aber. Dann könnte man es aber wirklich zu einem Peer-to-Peer-Netzwerk machen, wo also Sie und ich über den Computer ohne staatliche Aufsicht Zahlungen machen können. Das ist mal ein Argument von Roger Ver. Ein weiteres Problem ist, dass natürlich die Transparenz, die Anonymität eine Pseudo-Anonymität ist, denn natürlich wird jede Transaktion und jede Quelle gespeichert. Nicht notwendigerweise mit ihrem Namen. Aber wenn das Quantencomputing fortschreitet, wenn die Rechenleistung weiter fortschreitet, kann es sein, dass irgendwann dieses Hauptbuch mit allen Bitcoin-Transaktionen, die jemals gelaufen sind, öffentlich ist. Und dass sie nachverfolgt werden können. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, dass Bitcoin natürlich irre umweltunfreundlich ist. Also die Kryptos verbrauchen ungefähr allein ihre Produktion, ihre Verwendung verbraucht ungefähr den jährlichen Energiebedarf von Polen oder der Ukraine. Das ist irre. Also eine sehr unökologische Geschichte. Und das Vierte ist Resilienz. Wenn jemand den Stecker zieht, haben sie ein Problem. Bargeld schafft Resilienz. Also selbst die Schweden, die Skandinavier waren bei der Bargeldabschaffung ganz vorne dabei, weil sie eine Art Vertrauensgesellschaft haben. Die haben eben nicht wie die Deutschen die Inflation gehabt, sind nicht wie die Schweizer traditionell obrigkeitsskeptisch oder dezentral, Das heißt, die skandinavischen Länder waren vor 12, 13 Jahren ganz vorne mit dabei bei der Bargeldabschaffung, aber Schweden hat jetzt zum Beispiel wieder gesagt, die Banken müssen Bargeld vorhalten und wir müssen wieder mehr Geldautomaten im Land haben, um flächendeckend da einen Zahlungsverkehr und Resilienz zu gewährleisten. Also das sind so meine Kritiken an Kryptos.
Wie denken Sie generell über das globale Finanzsystem? Man liest ja immer wieder, wenn man sich mit Ökonomen unterhält, dann sagen die ja, der US-Dollar, der sei unter Druck. Trump versuche aber die Vormachtstellung seiner Währung zu sichern. Dann hat man China mit dem Yen, der da aufstrebt, BRICS-Staaten. Wie beobachten Sie dieses globale Finanzsystem? Was besorgt Sie vielleicht am meisten? Was beschäftigt Sie?
Die westlichen Industrienationen sind überschuldet, das ist mal klar. Und wir haben seit der Finanzkrise immer repressiver und immer interventionistischer die Insolvenzverschleppung betrieben. Erst war es die lockere Geldpolitik, dann waren es Vorschriften und Manipulationen über die Ratingagenturen, dass die Staaten also mit AAA geratet wurden und lange nicht mehr AAA waren. Dann kam als nächstes, verstärkt in Covid, Meister Keynes zurück, also direkte Staatsausgaben, die ja eine Stufe härter sind als jetzt Geldpolitik, wo ich über niedrige Zinsen und viel Geld versuche, die Wirtschaft anzukurbeln. Das hat ja noch was Freiwilliges. Die direkten Staatsausgaben sind dann direkte Interventionen. Ich kaufe Waffen oder ich kaufe irgendwas anderes, mache Infrastrukturfonds oder in Covid. Die USA haben dann tatsächlich auch mal sowas wie eine Sozialpolitik gemacht und haben Geld mit dem Helikopter verteilt, mehr oder weniger, damit die Nachfrage nicht einbrach und dann war Keynes zurück. Und ja, jetzt sind wir in der letzten Stufe der offenen Kriegswirtschaft. Sprich, unsere Insolvenz, wir werden kein geordnetes Insolvenzverfahren bekommen oder der Staat wird das per Dekret, per Zwang irgendwie lösen. Das ist zumindest der Versuch. Das ist die Richtung, in die das Ganze nimmt. International ist natürlich die Rivalität USA-China seit Jahrzehnten das dominierende Thema. Mein Buch Weltsystem Crash, 626 Seiten, 2019, habe ich da mich sehr intensiv mit befasst. Es war 13 Wochen auf der Spiegelliste, obwohl ich damals im Mainstream schon komplett abgemeldet war. Habe ich ein Szenario auf Seite 398 oder drei Szenarien für die zukünftige Weltordnung. Das war vor 7 Jahren. Und das Wahrscheinlichste für mich war, dass wir einen neuen Kalten Krieg zwischen einem chinesischen Block und einem amerikanischen Block kriegen. Und also keine Multipolarität. Wir haben dann vielleicht noch einzelne Unterzentren wie Indien oder den Iran oder die Türkei. Russland natürlich, Russland ist souverän, aber keine globale Supermacht. Also wir haben im Prinzip wieder eine neue bipolare Weltordnung mit Stellvertreterkriegen, die haben wir, mit einer Abschottung der Blöcke, die beginnt, die geht immer weiter. Also dieses kompletten Kollaps des Dollars, da glaube ich nicht dran. Die Multipolarität sehe ich auch nicht, sondern wir haben wirklich diesen neuen Kalten Krieg mit den zwei und hat teilweise auch heißen Krieg mit den zwei Blöcken. Die USA stützen den Dollar, indem sie die Verbündeten immer gnadenloser ausbeuten und zur Kasse beten, sei es über die Internetkonzerne, sei es über die Militärausgaben, sei es über die Energie. Also wenn man Deutschland die Nord Stream 2 wegsprengt und dann natürlich das vielfach teurere amerikanische Flüssiggas nach Deutschland schickt, dann ist das super für die amerikanische Wirtschaft, super für den Dollar, schlecht für den Euro. Dasselbe passiert im Übrigen gerade im Mittleren Osten. Wenn da Infrastruktur zerstört wird, Ölinfrastruktur, freut das Amerika. Ich denke, da steckt auch eine größere Strategie dahinter, denn das war die zweite Quelle, aus der Europa dann noch Energie beziehen konnte. Und es geht weiter mit den mit Sicherheit mit westlicher Hilfe durchgeführten Drohnenangriffen der Ukraine auf russische Energieinfrastruktur. Also wir zerstören überall auf der Welt Energieinfrastruktur. Die Amerikaner sind großes Förderland, haben den Staatschef von Venezuela entführt. Also ich sehe, sie haben jetzt durch blanken Imperialismus, durch brutale Machtpolitik, haben sie sich erstmal ganz gut darüber gerettet. Es ist natürlich nicht mehr der globale Hegemon, es ist tatsächlich diese Blockbildung, aber das Konzept scheint aufzugehen und Europa versinkt weiter.
Sie sind Krisenökonom, beschäftigen Sie sich mit diesen Krisen. Welches ist für Sie von diesen genannten Brandherden, Konflikten, auch Kriegen auf dieser Welt, welche Krise ist am besorgniserregendsten für die Weltwirtschaft? Was treibt sie am meisten um? Oder welche Krise, vielleicht anders formuliert, welche Krise gilt es zu lösen, die den größten Hebel für Wohlstand auf dieser Welt hätte?
Oh, wir müssen erstmal den Absturz und diese Spirale wirklich in die Kriegswirtschaft und in die Blockbildung und in die Kontrollwirtschaft verhindern. Das sehe ich im Moment nicht. Also wir sind erstmal weiter im Absturz. Die größten Gefahren gehen im Moment gleichermaßen von dem Iran-Konflikt und von dem Ukraine-Konflikt natürlich aus. Der Ukraine-Konflikt, gerade durch diese massiven Drohnenangriffe jetzt tief in russisches Territorium hinein, damit ist Europa Kriegspartei, damit ist Deutschland Kriegspartei. Präsidentenberater in Russland sagen auch, wir müssen jetzt Schluss mit der Geduld, wir müssen begrenzte Nuklearschläge führen gegen Europa. Das ist auf einer neuen Stufe. Das ist wirklich, wirklich besorgniserregend. Und während wir vor 4 Jahren noch bei diesem Konflikt und Olaf Scholz damals, der Bundeskanzler hat gesagt, keine Taurus in die Ukraine, das machen wir auch nicht. Und man hatte sehr große Sorge davor, zu eskalieren und russisches Territorium anzugreifen. Das ist alles weg, jetzt machen wir das. Also mehr oder weniger versteckt. Also diese Drohnen, die da in der Ukraine wohl in großer Menge produziert werden oder auch im Westen, das ist ja direkte Kriegsbeteiligung. Die Amerikaner haben es auch zugegeben, dass viele dieser Einsätze von Stuttgart aus gesteuert werden. Also sie sind in Zürich da ein bisschen weiter weg vom Geschehen. Ich sitze hier in der Eifel. 100 Kilometer südlich lagern die amerikanischen Atomwaffen. 50 Kilometer nördlich ist auch ein Flugplatz mit Bombern, die das Zeug noch dann laden. Und 50 Kilometer, 60 Kilometer südlich ist noch ein anderer amerikanischer Flugplatz. Ich bin hier auf einer Höhe. Ich habe Westwind. Ich kann hoffen, davon zu kommen. Aber es wird gefährlich. Es ist wieder das Gefühl, mit dem ich aufgewachsen bin in den 70er Jahren, wo die Starfighter über den Himmel donnerten, wo wir im Kalten Krieg waren. Nur, dass es diesmal nicht nur ein kalter Krieg ist, sondern ein bereits heißer Krieg mit Ausbreitungs- und Eskalationsgefahr. Das ist eine Riesensorge. Und die nächste Sorge ist eben die Straße von Hormuz, der Iran. Der Iran hat gerade gesagt, wir werden mit ganz großer Macht uns wehren und die Vergeltungsschläge werden sehr stark sein. Die Analysen sagen auch, dass die militärische Macht des Iran und die Vergeltungskapazität nicht wesentlich reduziert wurde. Wir haben jetzt gesehen, dass an die 40 teure US-Flugzeuge beschädigt oder zerstört wurden. Trump schäumt, man weiß nicht, was da hinter den Kulissen läuft. Er ist ja sehr unberechenbar in diesem Konflikt. Also da droht natürlich das zweite Desaster. Ich kann nur hoffen und dass wir da irgendwie durchkommen. Und deswegen haben wir trotzdem immer noch diese allgemeinen Tendenzen zur Kontrollwirtschaft, weil wir sonst nicht rauskommen aus der Überschuldung der westlichen Industrienationen. Und da schließt sich natürlich der Kreis hin zu digitalen Zentralbankwährungen und dem Entschuldung und Umschuldung der westlichen Industrienationen und eben zur Steuerung der Wirtschaft. Also dieser Drang im Moment wieder in eine staatliche Lenkung der Wirtschaft zu kommen, der ist extrem. Man vergisst, dass die USA das auch hatten im Zweiten Weltkrieg und zwar in gewisser Weise genauso und teilweise effizienter und mehr als Deutschland. Deutschland hat ja erst mit Albert Speer 1942 auf die totale Rüstungsproduktion umgestellt. Man hat ja sogar 1940 wieder demobilisiert teilweise. Die USA haben ab 1939 die Rüstungsproduktion hochgefahren, sind ja dann erst später eingetreten in den Krieg. Und es gab dort zum Beispiel eine Preiskontrollbehörde. Da mussten die Konzerne hin in den USA, um sich die Preise für ihre Waren genehmigen zu lassen. Leiter dieser Behörde war ein junger Ökonom, den ich übrigens sehr schätze. Das ist John Kenneth Galbraith, der sich auch mit Krisen beschäftigt hat, ein eher linker Ökonom, könnte man fast sagen. Aber das Problem bei den liberalen Ökonomen ist, dass sie ja sagen, der Markt funktioniert. Und wenn er nicht funktioniert, dann sind das Probleme, weil der Markt eben behindert ist oder eingeschränkt ist. Aber Finanzmärkte können sehr wohl hysterisch sein, Märkte können hysterisch sein, Menschen können so hysterische Blasen entwickeln und wir laufen eben Gefahr, in so eine Kontrollwirtschaft zu laufen. Und die Schweiz ist da sicherlich ein Stück hinten dran und ein Stück freier, aber die Bedrohungen sind auch in der Schweiz nicht weg. Obwohl ja die Bürgerinitiative durchbekommen haben zur Verankerung des Bargeldes in der Verfassung, ist man in der Schweiz durchaus auch mittelfristig gefährdet. Wir in Deutschland sind natürlich auf diesem Weg sehr viel weiter gegangen.
Ist auch interessant, was Sie jetzt erzählen. Wenn diese Krisen Ost-West, die Konfrontationskriegspolitik, der Kalte Krieg, der immer heißer wird, dann haben wir die Verschuldung, Inflation, Energiepreise, die steigen, ein Öl, das nicht mehr durch die Straße von Hormuz kommt, Benzinpreise, die steigen. Meine, diese Spirale, die dreht. Wie lange
Ja.
kann das noch gut gehen? Wie lautet da Ihr Zukunftsszenario, wenn jetzt die Lage sich nicht bessert, wenn alles so weitergeht wie jetzt?
Es ist schwierig. Es ist schwierig, da zu prognostizieren. Und ein Erfolgsgeheimnis meiner Tätigkeit als Krisenökonom war auch, dass ich Prognosen nur selten gemacht habe. Also es ist ja so, ein Wirtschaftsforschungsinstitut muss alle halbe Jahr eine Prognose abliefern. Das tue ich nicht, weil man manchmal die Dinge genauer sieht und manchmal sieht man sie nicht genauer. Und man muss halt warten, bis man muss auch mit der Unsicherheit leben können. Auch ich als Fondsmanager, als Aktieninvestor muss sagen, das ist unsicher. Das kann ich nicht und will ich auch gar nicht prognostizieren. Ich lebe mit der Unsicherheit. Ich muss dann Management machen und so weiter. So, wo geht's hier hin? Wenn wir Glück haben, friert der Ukraine-Krieg irgendwann ein. Ich meine, die Europäer sind so dumm, dass sie glauben, sich zu emanzipieren, indem sie diesen Krieg von den USA übernehmen. Die USA lachen sich ins Fäustchen. Wir haben diesen Krieg jetzt outgesourced an die Europäer und die Europäer glauben, sie machen jetzt was Eigenes. Und die Spaltung Europas, denn Russland gehört für mich zu Europa, ist zementiert. Aber wenn der einfriert, ja, dann ist es schon mal gut. Vielleicht friert auch der Konflikt im Iran ein, das wäre auch gut. Aber dann ist Europa trotzdem am Ende, weil wir dann abhängig sind von amerikanischem Gas. Wir sind völlig eingebunden in die amerikanische ökonomische Sphäre. Ökonomische Souveränität für Europa ist weg und Europa wird bluten. Unsere Industriekerne gehen weg. Also das ist mein optimistisches Szenario. Wir stoppen diese Kriege, wir frieren sie ein, aber Europa, Deutschland, die deutsche Industrie geht den Bach runter. Das ist ja mein optimistisches Szenario. Das pessimistische wäre, die Kriege geraten außer Kontrolle und tja, wir haben dann auch unter Umständen Krieg auf dem Boden und Bombenangriffe in europäischen Ländern, zumindest bei Militärstützpunkten. Und wer weiß, was dann passiert. Im Buch Weltsystemkrisch hatte ich noch ein drittes Szenario. Das war dann wirklich optimistisch, war es aber mittlerweile wirklich, ich habe damals schon gesagt, unwahrscheinlich, mittlerweile ist es höchst unrealistisch. Also da waren die Szenarien neuer Kalter Krieg. Das sehe ich jetzt. Wir haben zwei Herrschaftssphären, Europa quasi untergeordnet, nur noch ökonomisches Glacis. Szenario 2 ist der große Krieg und Szenario 3 wäre eine Großraumordnung, wie sie der Plettenberger Staatsrechtler Karl Schmidt vorgeschlagen. Ich komme aus Plettenberg zufällig, also es ist unser beider Heimatort. Karl Schmidt hatte eine Großraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte vorgeschlagen, 42. Und das wäre die Optim oder die Traumvision wäre ein Europa, was sich irgendwie als Einheit, nicht diese EU, aber irgendwie konstituiert, eine amerikanische westliche Hemisphäre, ein chinesischer Block. Aber das ist leider eine Traumvision, die damals schon recht unwahrscheinlich war und jetzt eigentlich ziemlich unmöglich geworden ist.
Wer deeskaliert die Lage? Sehen Sie einen Politiker, der Brücken bauen kann, einen Hoffnungsträger? am Horizont?
Also die chinesische Diplomatie ist natürlich sehr, sehr klug und sehr langfristig ausgerichtet. Und man unterstützt wahrscheinlich den Iran und auch Russland schon unterschwellig, aber eben unterschwellig und nicht so, dass man jetzt Amerika herausfordert und wirklich reizt. Also das sind Hoffnungsträger. Ja, ich fand, dass Putin sehr lange deeskalierend gewirkt hat und sehr besonnen reagiert hat, als es dann um die vitale Welt, bei ihrem Publikum nicht, aber im Mainstream-Publikum würden dann Aufschreie kommen bei dieser Aussage. Und erst als es um die vitalen Interessen der Russlands ging, musste er dann zu spät reagieren. Aber der Konflikt in der Ukraine entgleitet uns langsam eben durch die massive westliche Unterstützung. Welche weiteren Politiker können da? Ich halte Donald Trump mittlerweile für sehr wandelbar. Wenn er merkt, dass er im Iran in der Sackgasse steckt, dann macht er vielleicht das nächste Thema auf, dann wendet er sich vielleicht Grönland wieder zu oder so. Also von daher habe ich auch da, obwohl ich natürlich bitter enttäuscht bin von Donald Trump, ich habe ihn als amerikanischer Staatsbürger dreimal gewählt, ist auch da nicht alles verloren. Schauen wir mal.
Was halten Sie generell von Trump? Warum haben Sie ihn dreimal gewählt? Was schätzen Sie vielleicht auch an ihm? Ich meine, der ist ja komplett auf der Abschussliste, wenn man da die Zeitungen durchblättert. Ist der
Ja, bei mir
Mainstream
auch.
überhaupt nicht gesonnen?
Bei
Wie
mir aber
denken Sie
auch
über
nicht
ihn?
mehr.
Nicht
Bei mir
mehr.
aber auch nicht mehr. Nein, er
Was
hat mich
war der
beeindruckt.
Fehler oder was war der ausschlaggebend?
Alles. Aber ich erzähle eine etwas längere Geschichte. Ich bin im Mainstream ab 2016 diffamiert worden als Trumpist, als Trump-Unterstützer. Und ich habe vor 500 Leuten in der Wiener Messehalle in einem Podium, wo zu mich Armin Wolf, der Chefredakteur des ORF, eingeladen hatte, im März 2016 gesagt, Trump ist mein Friedenspräsident. Das kam, ich verfolge den Mann seit 40 Jahren. Ich weiß, dass er ein Selbstdarsteller ist, dass er Leute mit ihm pleite gegangen sind, dass er ein Reality-TV-Star ist. War mir alles klar. Aber er war in einer Talkshow mit drei Mainstream-Moderatoren, die ihn heftig unter Feuer genommen haben. Das war März 2016. Wo er gesagt hat, wir wissen gar nicht, an wen wir die Waffen schicken in Syrien. Das könnten Terroristen sein, wir haben keine Ahnung. Wir sollten das stoppen mit den Waffenlieferungen nach Syrien. Und er hat sich da sehr, sehr wacker gehalten. Das war auch der Moment, wo er dem Deep State und dem Mainstream quasi zum Gegner wurde. Vorher wusste man nicht so recht, wie schätzt man ihn ein. Da wusste man, nein, der ist gegen diese ganzen versteckten Kriege. Und das hat er auch in seiner ersten Legislaturperiode durchgehalten. Wahrscheinlich hat er aber einfach das gespiegelt, was die Mehrheit der Amerikaner will. Und ich war dann meine letzten TV-Auftritte bei Anne Will und bei Markus Lanz waren Anfang 17 zum Thema Donald Trump. Danach wurde es ja im Mainstream sehr ruhig um mich. Außer als dann später die Diffamierung eintrat. Und in der ersten Legislaturperiode wurde er durch Russiagate und vieles andere, Covid kam dann auch einfach so unter Beschuss gehalten. Und ich habe bewundert, wie er sich auch unter diesem Beschuss gehalten hat, aber war schon nicht mehr jung. Also eine unglaubliche Resilienz dieses Mannes, eine unglaubliche Standhaftigkeit. Und dann kam ja der 6. Januar mit dem Sturm auf das Kapitol. Und auch danach hat er sich weitergehalten. Unglaublich. Also sind schon bewundernswerte Dinge. Und jetzt sehe ich halt, dass er ab Sommer 2025 komplett umgekippt ist. Komm, ich halte ihn auch nicht für einen Strategen. Also ich halte ihn nicht für einen besonders cleveren Strategen. Ich halte ihn für einen sehr guten Taktiker. Glaube, dass er ein Repertoire von Verhaltensmustern hat, wie er sehr gut mit der Presse umgehen kann. Aber ich halte ihn nicht für einen strategischen Denker. Ich hatte halt geglaubt, dass dieses No New Wars, End the Forever Wars, dass das ganz tief in seiner DNA als Businessman drin ist. Also wir wollen Amerika wieder aufbauen, wir wollen keine Kriege führen. Das hat er immer gesagt. So. Und man hat eben gesehen, wie also im Anfang Juli 2025 habe ich noch gewisse Hoffnungen gehabt, obwohl er da gerade den Big Beautiful Bill mit 6 Billionen neuer Schulden durchgewunken hat, weil ich gesagt habe, naja, er will vielleicht im Kongress Ruhe haben, um ansonsten an den anderen Fronten weitermachen zu können. Aber Elon Musk war ja auch schwer enttäuscht, weil er die Regierungsreform komplett gestoppt hat. Null. Er ist hochkorrupt, beziehungsweise sein Umfeld ist hochkorrupt. Da werden ja Deals gemacht ohne Ende. Er sagt, it's a casino, war seine kürzliche Antwort darauf. Also es ist nicht mehr viel Gutes an diesem Mann, außer dass er vielleicht einen gewissen Realismus hat und merkt, wenn ich im Iran nicht wirklich weiterkomme, dann friere ich diesen Konflikt ein und bespiele andere Schauplätze.
Interessant ist, Sie haben gesagt, Sie wünschen sich so eine gewisse, eine Welt in verschiedenen Blöcken. Ein Block Europa, ein vielleicht nicht die EU, aber trotzdem eine Art geeintes Europa. Wer ist für Sie der Mann, die Frau, die Europa einen könnte? Viele hatten ja Viktor Orban, der ungarische Hoffnungsträger, auf dem Schirm, der etwas bewegen könnte in der EU. Jetzt ist er nicht mehr im Amt, wurde abgewählt. Wer ist für Sie in Europa der Hoffnungsträger? Gibt es überhaupt jemanden, den Sie gut finden?
Nicht wirklich. Hoffnungsträger gibt es nicht. Es gibt immer einzelne Ansätze. Ich war vor 2 Monaten oder 2,5 Monaten noch zu einigen Vorträgen in Budapest, auch beim Danube-Institut. Das finden Sie auch im Netz. Und ich habe wirklich gehofft, dass Orbán es bleibt. Aber Orbán ist natürlich nach 20 Jahren Regierung auch irgendwo, wird man müde und es schleifen sich Dinge ein. Dass da etwas Vetternwirtschaft war, glaube ich gerne, aber das ist dann auch wieder der Drall der Mainstream-Medien, was hier in Deutschland an institutionalisierter Korruption gelaufen ist im Energiesektor unter Robert Habeck. Man darf es vielleicht nicht Korruption nennen, aber Begünstigung, was an Netzwerken ist, das wird natürlich komplett totgeschwiegen und alles stürzt sich auf Viktor Orban. Insgesamt waren die Wahlen freier als in fast allen anderen westlichen Ländern, würde ich sagen, die Opposition durfte frei agieren. Die Einflussnahme natürlich ausländischen Geldes war auch da und ausländischer NGOs, wie man es ja auch in Georgien sieht. Also ich habe sehr gehofft, dass das bleibt. Er ist es nicht mehr geworden. Sein Herausforderer ist im Prinzip mit einer Orbán-Plattform gestartet. Und natürlich leidet Ungarn auch etwas ökonomisch unter einer gewissen Ausgrenzung, obwohl man in der EU ist. So, und sein Nachfolger wird mit dieser Orbán-Plattform starten und wird dann EU-Politik machen auf Dauer. Er positioniert sich jetzt mit einigen markigen Sprüchen noch gegen die EU, aber unterschwellig ist er natürlich ein Instrument der EU. Hat auch eine etwas dubiose persönliche Geschichte, habe ich mal gelesen. Ich kann die Einzelheiten nicht mehr auf zeigen, aber ich glaube, im privaten Umfeld gab es da auch einiges, was fragwürdig ist. Hoffnungsträger in der EU, also ich persönlich, das wissen Sie, unterstütze natürlich die AfD, ich bin parteilos. Im Übrigen habe ich nicht für die AfD für das Amt des Bundespräsidenten kandidiert, das möchte ich nochmal klarstellen. Ich habe für das deutsche Volk kandidiert und laut Grundgesetz schlagen auch die Parteien nicht die Kandidaten vor. Die Kandidaten werden aus der Bundesversammlung heraus vorgeschlagen, die ja eine Art Volksversammlung simulieren soll. Aber natürlich haben sich im deutschen Parteienstaat den Richard von Weizsäcker schon in den 80er Jahren kritisiert hat, und die Auswüchse dieses Parteienstaats haben sich die Parteien quasi das Nominierungsverfahren unter den Nagel gerissen. Und insofern sollte diese Kandidatur auch zeigen, dass das Verfahren nicht mehr richtig ist. Denn natürlich kann ich als CDU-Mitglied auf Vorschlag eines AfD-Mitglieds für das Amt kandidieren. Ich habe noch nicht mal gegen die CDU-Satzung verstoßen damals, weil ich gegen die Satzung nur dann verstoßen hätte, wenn die CDU einen eigenen Kandidaten gehabt hätte. Hatte sie aber nicht. Und als dann meine Kandidatur feststand, haben sich die Kartellparteien ganz schnell geeinigt und haben. Bis dahin war das alles informell und haben einen Brief gemeinsam an die Bundestagspräsidentin geschrieben, dass sie Frank-Walter Steinmeier unterstützt. Und damit war er dann auch offiziell Kandidat. Aber erst nachdem meine Kandidatur bekannt wurde. Das sind die Feinheiten, die müssen nicht interessieren, aber es sind natürlich auch Dinge, die ich durch diese Kandidatur aufdecken wollte. Also, wer ist mein Hoffnungsträger? Es gibt Parteien, die gut sind, aber wir haben natürlich auch eine Verzwergung der europäischen Politik. Dadurch, dass Napoleon hat mal gesagt, jeder Soldat hat den Marschallstab im Tornister, also im Prinzip freie Karriereentfaltung, was ja in den feudalen Ländern nicht der Fall war. Und die Politik zieht ja auch dann eigentlich nur Talente an, bis zu dem Ausmaß, in dem er aufsteigen kann. Und ich weiß nicht, ob in der jetzigen sehr beengten systemischen Welt das Thema Bundesminister so attraktiv ist für jemanden, der wirklich was bewegen will auf der Welt. Weil so viele Lobbyzwänge sind, so viel parteiinterner Zwist, auch so viele Abgeordnete. Der Bundestag hat um die 600 Abgeordnete, das ist ja ein Wahnsinn. Und je mehr Abgeordnete es gibt, desto unwichtiger ist der Einzelne in der Realität, aber desto wichtiger muss er sich nehmen und machen, um überhaupt noch seine Existenz zu rechtfertigen. Also der ganze Politikbetrieb ist natürlich entglitten. Ich sehe da wenig. Ich sehe manche mutige Positionierungen wie von Sanchez in Spanien, aber der ist natürlich nach innen ein Sozialist und ein Kontrollfreak und dann führt nach innen den Überwachungsstaat ein. Also wir sind im Moment in einer Zeit der großen Unordnung und ich sehe uns tatsächlich als zänkische Nationen, die letztlich uneins sind und damit amerikanischen Interessen dienen.
Der politische Betrieb ist entglitten. Das zeigt auch bis zu einem gewissen Punkt Ihr ja, persönliches Beispiel mit diesem Bundestagspräsidium oder nein, Amt des Bundespräsidenten. Entschuldigen Sie bitte. Was ist da generell in Deutschland los? Wo liegt das tiefergreifende Problem? Wir lesen in der Schweiz von Brandmauern, von Leuten, die ja, nicht miteinander reden, weil sie etwas wählen, was man nicht wählen sollte. Was ist das tiefe Problem? Was ist Ihre Analyse, Herr Rothe?
Zwei Dinge. Einmal sind wir wirklich in global chaotischen Zeiten. Wir sind im hegemonialen Übergang oder in einer Phase, wo eben die USA nicht mehr alleine die Regeln machen. Und solche Zeiten hatten wir eben auch nach 1900, 1910, 1914 und dann kam es zum Weltkrieg. Also das sind strukturelle Veränderungen. Wir haben Chaos im Weltsystem. Und wenn Chaos herrscht, suchen die Menschen einfache Wahrheiten. Sie suchen einen Feind. Interne Feindbild ist dann die AfD gerne. Das äußere Feindbild ist Russland und schon hat der Tag wieder Struktur. Also das ist mal ein ganz einfaches psychologisches Mechanismus. Den hat man übrigens auch bei Covid versucht zu aktivieren, indem man ein Virus als Feind ausgerufen hat. Und ein unsichtbares Virus eignet sich hervorragend als Feind. Man kann da Ängste entwickeln, weil man diesen Feind nicht fassen kann, nicht kennen kann. Also dieses Feinddenken nimmt leider zu. Die Polarisierung, auch die Simplifizierung des politischen Denkens, weil eben die Welt sehr komplex ist. Und in einer zunehmenden Komplexität tendieren dann eben leider die meisten Menschen zu einfachen Lösungen, weil echtes Denken schwierig ist. Das war das eine. Das andere ist, was ist los mit Deutschland? Ich habe meine Dissertation an der Princeton University tatsächlich vor 1996, also vor 30 Jahren, über dasselbe Thema geschrieben oder über ein verwandtes Thema. Wir Deutschen haben nach 1945 keine Definition nationaler Interessen gehabt. Wir haben immer gesagt, NATO und EU sind nationale Interessen. Das kam in einem Atemzug. So, das können oder europäische Integration damals, die EU gab es natürlich noch nicht. Natürlich wollte man nach 1945 einen Neuanfang, aber das ist eben ohne eine wirkliche Definition des deutschen Standpunktes passiert. Und dann wurden diese Dinge alle mehr oder weniger unkritisch mitgemacht. Wir wollten ja eine föderale EU, ist die deutsche Vorstellung, also ein Wähler, eine Stimme. Ein wirkliches Parlament, wirkliche Gesetzgebungskompetenz in Brüssel, nicht über die Kommission, sondern über das Parlament. Und dann eine subsidiäre Lösung. Also im Prinzip die alte Bundesrepublik eine Stufe nach oben geschoben. Subsidiär, aber schon föderal. Das war so die deutsche Idealvorstellung. Das war nie die französische Vorstellung. Die war immer intragouvernemental, zentralistisch. Weil dann Frankreich durch seine überlegene Ministerialbürokratie quasi natürlich den entscheidenden Einfluss spielen kann. Wir Deutschen haben das nicht gemerkt, wir haben das nie definiert. Wir haben auch nach dem Kalten Krieg dann die Themen NATO nicht wirklich angegangen. Was bringt uns die NATO noch? Wie stellen wir uns auf? Wie stellen wir uns in Mittel- und Osteuropa auf? Das deutsche Rechtssystem wäre, was ja auch im Prinzip das Schweizerische ist, ähnlich aufgebaut. Mitteleuropäische Rechtssystem wäre für die ostmitteleuropäischen Staaten ideal gewesen, aber auch da geht es immer mehr Richtung angelsächsisches Recht. Also wir Deutschen hatten nie diesen Standpunkt, der uns auch nach 1989 geholfen hätte, und wir sind da schlafgewandelt und haben gutgläubig schlafgewandelt. Gutgläubigkeit ist ja auch eine Eigenschaft der Deutschen. Ich saß mal bei Anne Will mit dem früheren US-Botschafter John Kornblum. Der sagte dann offen in der Diskussion: Ja, die Deutschen haben ein Problem, die sind zu ehrlich. Publikum lachte, aber Kornblum meinte natürlich im Stillen: Ja, wenn ihr so doof seid, dann machen wir weiter unser Ding. Das hat er natürlich nicht gesagt, die zweite Sache. Aber wir müssen ganz vorne wieder anfangen. Bei der Schweiz ist das Bewusstsein noch stärker, aber auch da sehe ich natürlich Auflösungstendenzen. Wir müssen wieder ganz vorne anfangen. Was definiert uns als Land, als Bürger, als Kultur? Wie beschützen wir das? Wie gehen wir sinnvolle Allianzen ein? Was schadet uns sogar? Auch da gibt es einen schönen Spruch. Also wenn du Poker spielst ab Tisch und du weißt nicht, wer ausgenommen wird, dann bist du derjenige, der ausgenommen wird. Und mir kommen die Deutschen immer so ein bisschen vor wie jemand, wie dieser Pokerspieler, der nicht weiß, wie er ausgenommen wird. Und man heißt immer, wir haben von Euro so viel profitiert. Das halte ich für eine absolute Zweck- und Fehlbehauptung. Ich habe meinen Probevortrag an der Boston University 1998 zum Thema Euro gehalten, der Euro und die Zukunft der Europäischen Union. Eurokritisch, habe gesagt, warum das keine optimale Währungsunion ist, und habe dann eine Prognose gewagt, die zu einer Hälfte aufgegangen ist, zur anderen Hälfte kläglich gescheitert ist. Ich habe gesagt, in 10 Jahren kriegt das Eurosystem riesige Probleme. Das war ziemlich genau der Fall, also die anderen 11 oder 12 Jahre, aber okay, das ein bisschen Unschärfe ist immer bei sowas Langfristigen. Teil 2 ist der Prognose war, dann bricht dieses Europa von Brüssel zusammen und wir bekommen ein vernünftiges demokratisches Europa. So, Teil 2 ist nicht passiert, weil diejenigen, die an den Schalthebeln sitzen, natürlich genau wussten, dass der Euro quasi ihre Überlebensgarantie ist, und dann haben sie eben Vollgas weiter Richtung Staat, Kontrolle und Interventionswirtschaft agiert. Das ist auch aus meinem Grund der Grund, warum nie ein deutscher EZB-Präsident werden durfte. Obwohl wir ja natürlich prädestiniert gewesen wären aufgrund der Historie der D-Mark. Es musste immer Duisenberg, gut, der war als Erster, der war noch relativ stabilitätsorientiert. Der starb ja dann auch unter mysteriösen Umständen. Also auch das spannend. Und seitdem haben wir eben dort Präsidenten, die doch sehr stark die Linie des weichen Geldes, des Interventionismus vertreten. Ich habe mal in Weltsystemcrash ein Bild der EZB abgebildet und habe darunter geschrieben: Saurons Turm. Also wenn man diesen Bild, dieses Gebäude sieht, das hat ja schon was Düsteres.
Was wäre in der jetzigen Lage, was wäre im Interesse Deutschlands, was müsste die Bundesregierung sofort unternehmen, damit wieder ruhigere Zeiten einkehren, damit stabilere Zeiten in der Bundesrepublik einkehren? Was wäre angezeigt, Herr Rothe?
Ja, die Frage ist, was kann sie unternehmen? Stefan Homburg war mal auf einer meiner Konferenzen und da wurde das auch gefragt. Er hat gesagt, erst ist der Dexit. Also da kommen wir vielleicht etwas später zu. Ich würde sagen, natürlich die Nord Stream 2 wieder eröffnen, den funktionierenden Strang und reparieren, Energieversorgung sichern, Atomkraft wieder anlaufen lassen, was natürlich lange dauern wird. Das sind jetzt Zerstörungswerke, die wirken erstmal nach. Aber Nord Stream könnte man öffnen, die Massenmigration stoppen, Remigration, ich sage das Wort jetzt mal so, auch das in gewissem Umfang. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade einem deutschen Staatsbürger die Staatsbürgerschaft entzogen, weil er sich zu offen für Palästina ausgesprochen hat. Also es geht ja anscheinend, wenn man das will. Das sind Sofortmaßnahmen. Alles andere wird sehr viel länger dauern, denn Deutschland und auch die Schweiz sind durch ein ehrliches Rechtssystem groß geworden, durch sehr gute Erziehung, Bildung, durch Wissenschaft, durch eine gute Infrastruktur. Sowas dauert. Da ist mein ökonomisches Vorbild ist ja Friedrich List, nicht David Ricardo. Also ich sehe List als den für mich maßgeblichen Ökonomen an. Freihandel ist schön, aber das System der Produktivkräfte, da hat der Staat durchaus eine unterstützende Rolle. Das System der Produktivkräfte, Wissenschaft, Bildung, Eisenbahnnetz, Glasfasernetz, Forschung, all das ist letztlich für uns in Mitteleuropa das Entscheidende. Und das wieder aufzubauen, ist eine Zwei-Generationen-Aufgabe.
Da habe ich natürlich sofort aufgeschnappt. Exit. Deutschland aus der EU austreten. Warum müsste man das vorantreiben? Warum wäre das gut? Was sind da die Argumente und wie könnte man das auch in die Praxis umsetzen? Es gibt ja auch AfD-Politiker, die sich nicht offen für diesen Exit aussprechen, oder? Das ist noch nicht mehrheitsfähig, ist weit weg. Wie würden Sie das durchexerzieren?
Das ist ein heißes Thema auch in der AfD, in der Tat. Also ich habe Dexit jetzt erstmal etwas enger gesehen als Austritt aus der Eurozone, zurück zu nationalen Währungen. Und wir hatten ja eine Art informelle Währungsunion vorher. Das mag jetzt Ihre Schweizer Seele etwas berühren, aber die Schweizerische Nationalbank, die Holländische Nationalbank, die Österreichische, die Belgische, die haben einfach das gemacht, was die Bundesbank gemacht hat, zinspolitisch, aber freiwillig, weil es eben ein Kultur-, ein Wirtschaftsraum war und weil man sich so ganz freiwillig quasi währungspolitisch koordiniert hat, weil das sinnvoll war für diese Länder. Wir hätten aber auch jederzeit was anderes machen können. Es war halt durch die engen Handelsverpflichtungen, hat man die Geldpolitik abgestimmt, ohne dass Konferenzen dazu gab. Also den Austritt aus der Eurozone meine ich erstmal. Zurück zur nationalen Währung. Das lässt sich durchführen. Wir können Parallelwährung machen. Wir können das schrittweise machen. Technisch ist das lösbar, genauso wie die Umstellung auf den Euro lösbar war. Natürlich gibt es da einige technische Probleme zu lösen. Bruno Bandolet hat das mal skizziert vor einigen Jahren in einem seiner Bücher. Damit wären viele Probleme gelöst. Wir hätten natürlich eine Aufwertung in Deutschland, aber die hatten wir in früheren Zeiten auch, die hat die Schweiz jetzt auch. Das sind Produktivitätsansporn. Also die Schweiz lebt mit dem starken Franken sehr gut. Auch die Schweiz muss hier und dort intervenieren, damit er nicht zu stark steigt. Aber im Grunde lässt man den Anstieg des Franken zu. Die Wirtschaft orientiert sich daran und eine starke Währung hat ja zwei Seiten. Ich kriege meine Importe billiger. Und ich kann sehr viel billiger ausländische Assets erwerben, also ausländische Vermögenswerte. Was hier jetzt passiert ist, Deutschland wird ausverkauft. BlackRock und der Cheflobbyist von BlackRock ist jetzt der Bundeskanzler. War zwar jetzt eine Weile nicht mehr offiziell bei BlackRock angestellt, aber er hatte ja doch lange Jahre diese Funktion. BlackRock ist größter Anteilseigner in den meisten deutschen Konzernen, DAX-Konzernen. Der Mittelstand geht an Private Equity, viel davon in den USA. Also wir haben eben auch diesen Totalausverkauf der deutschen Wirtschaft. Und eine starke Währung könnte das zum Teil umdrehen. Auch das ginge nicht ohne Schocks. Man müsste das im Einzelfall auch abfedern durch eine Sozialpolitik, so wie auch die Covid-Maßnahmen ja in den USA sehr klug abgefedert wurden, indem tatsächlich teilweise Geld mit dem Helikopter verteilt wurde. Manchmal sind solche Unterstützungspakete tatsächlich notwendig. Ich bin da kein Purist. Also die Politik ist halt immer die Kunst des Möglichen. Und auch Ray Dalio sagt, Schuldenkrisen lösen geht über Sparen einerseits, aber auch punktuell sinnvolle Staatsinvestitionen. Also man muss beides machen. Das ist wie in einem Unternehmen, da gibt es keine Pauschalschablone. Das ist dann eben die Kunst. Wäre die Kunst der amtierenden Politiker.
Wir lesen von Firmenabwanderungen, von Massenentlassungen, von Auswanderern. Wie steht es eigentlich wirklich um die deutsche Wirtschaft? Ist es da 5 vor 12, Alarmstufe rot, dunkelrot? Sagen Sie?
Also es ist nach 12, dieser Abstieg, die Verarmung wird nicht aufzuhalten sein, dazu haben wir zu viel vernachlässigt. zu viel von der Substanz gelebt. Das Erstaunliche ist ja nicht, dass es jetzt bergab geht, sondern das Erstaunliche ist, dass durch diese Belastungen in der Eurozone, über den Euro, über die internationalen Dinge, über die Migration, dass die letzten 20 Jahre, möchte ich mal fast sagen, Deutschland noch so gut funktioniert hat, wie es funktioniert. Ich meine, wenn ich in der Schweiz bin, sehe ich, die Züge kommen pünktlich. Das ist in Deutschland schon lange nicht mehr der Fall. Meine erste Erfahrung mit regelmäßig unpünktlichen Zügen habe ich 2005 auf 2006 gemacht, als ich im Dreisat-Börsenspiel war, einmal die Woche von Köln nach Mainz gefahren bin. Muss ich ein, zweimal umsteigen, je nachdem, meistens einmal. Also ein Drittel aller Züge waren schon vor 20 Jahren unpünktlich. Mittlerweile sind es viel, viel mehr. Wir sehen überall Chaos, oft auf den Straßen, Unterhaltungsstau und so weiter. Aber insgesamt ist es ja erstaunlich, dass Deutschland immer noch funktioniert, trotz dieses Wahnsinns. Das ist eigentlich das Erstaunliche, aber das ist jetzt auch vorbei. Die Industriekerne brechen weg. Ich war 2011 mit Hans-Werner Sinn in Portugal auf einem Treffen eines Branchenverbandes. Da sagte er, was sehr Kluges, sagt viele kluge Dinge, hat gesagt, Deutschland ist gut durch die Finanzkrise gekommen, Frankreich nicht. Die haben massive Industrierückgänge gehabt, weil Deutschland funktionierende Industriekerne hat. Diese gehen aber jetzt weg. Und das sind ja alles Kerne, wie Michael Porter, der Harvard-Strategiepapst, auch mal geschrieben hat, Kerne aus der industriellen Revolution oder aus der zweiten Welle der industriellen Revolution aus dem 19. Jahrhundert. Automobil, Elektrotechnik, Maschinenbau, Optik, Chemie. All das, was Deutschland, wo Deutschland stark war, ist mit Tech gewesen. Das geht nach China, das geht weg. Und wenn es einmal weg ist, um Hans-Werner Sinn nochmal zu zitieren, dann ist es weg. Und da stehen wir jetzt. Deutschlands Abstieg ist nicht aufzuhalten. Vielleicht müssen auch diese mageren Jahrzehnte kommen, damit wieder eine neue Generation heranwächst, die die Ärmel hochkrempelt. Ich weiß es nicht. Wir können bestenfalls die Crashlandung, die Kollision, den Aufschlag in eine Bruchlandung verwandeln, dass wir also quasi runterkommen und der Rumpf ist irgendwann noch intakt und die Flügel sind erstmal abgebrochen oder so. Aber wir können aussteigen aus dem Flugzeug und wir stürzen nicht komplett ab. Das ist mein optimistisches Szenario. Also man könnte es auch als die finale Phase fast, in die wir jetzt eintreten, eine Art finale Phase des Morgenthau-Plans bezeichnen. Also Henry Morgenthau war der US-Finanzminister 1944, der Deutschland deindustrialisieren wollte. Wir sind nicht mehr weit davon weg, dass wir wirklich da unsere Industrie zum großen Teil verlieren. Denn für die Autoindustrie sieht es auch nicht so gut aus und das ist unsere Schlüsselindustrie.
Es gibt ja Kommentatoren, die sagen, es sei insofern eine gute Nachricht, dass die AfD in den Umfragen zulegt, dass die immer stärker wird. Ich glaube, wenn man die aktuellen Umfragen ein bisschen überblickt, dann geht man gegen 30% zu. CDU sinkt, die anderen Parteien sind auch eher im Sinken. Ist das ein mögliches Szenario, dass Deutschland noch vor dieser Katastrophe bewahren könnte? Eine
Nein, überhaupt nicht. Also ich bin da Realist. Nehmen wir an, Sie kommen dran und Sie können ein bisschen was tun. Man kann natürlich ein paar Maßnahmen machen, Nord Stream wieder öffnen, Migration stoppen. Man kann den absteigenden Pfad, in dem wir jetzt sind, kann man verlangsamen, sodass man dann eben zu dieser Art Notlandung kommt. Also aus dem Absturz eine Notlandung machen. Das könnte die AfD, wenn alles richtig läuft, was keinesfalls garantiert ist, weil es ja da auch Lobbyismus gibt. Es gibt auch die zweite Generation schon von Politikern, die auch schon wieder Karrierepolitiker sind. Die ersten waren ja alles Idealisten aus bürgerlichem Lager, aus bürgerlichen Berufen. Also auch diese Partei wandelt sich natürlich. Und so ein Parteiensystem, wo dann die Abgeordneten extrem gut alimentiert werden, schafft ja auch Versuchungen. Also wenn sie dran käme, ist noch lange nicht gesagt, dass sie diese Maßnahmen ergreift. Aber wenn alles gut liefe, würden wir, um das nochmal zu wiederholen, den Absturz in eine Bruchlandung verwandeln.
Und wie
Und dann
sieht das
müssen wir.
Szenario dann aus? Wie kommt Deutschland wieder auf die Beine? Wie geht's wieder? Oder was muss passieren, damit es dann wieder aufwärts geht?
Ja gut, die Sofortmaßnahmen, die ich sie habe ich genannt, Energieversorgung umstellen, Massenmigration stoppen, Dexit, ein paar andere Dinge machen. Das kann man relativ schnell. Dexit dauert dann aber schon 2 Jahre. Dazwischen wird es ja nicht einfacher und die internationale Presse wird und die Presse wird ja auch nicht das mit Hurra begleiten. Also alles ist schon sehr schwierige Schritte und wenn man dann irgendwie den Patienten stabilisiert hat, dann muss man an die Basics, Wissenschaft, Schulbildung, Fleiß. Also Deutschlands Stärke war die Schulbildung. Und ich meine, mittlerweile ist das Thema natürlich unter Liberalen umstritten. Schulpflicht, keine Schulpflicht. Deutschland, das Herzogtum Zweibrücken, war das erste weltweit, das die allgemeine Schulpflicht eingeführt hat. Und die Schulpflicht hat Deutschland lange sehr gut gedient und Deutschland zur stärksten Wirtschaftsnation der Welt gemacht. Die Engländer hatten keine Schulpflicht im 19. Jahrhundert, auch sonst wenig Pflichten. Die hatten auch eine sehr viel stärkere Unterschicht. Das deutsche, auch das Schweizer System, bei allen Unterschieden hat die Menschen in die Mittelschicht reingeholt. Es war doch trotz allem ein freies, aber solidarisches System, was das angelsächsische System nie war. Also Schulbildung, ganz klar, innere Sicherheit, Krankenversorgung, Wissenschaft, das dauert Jahrzehnte. Ich sehe da keinen Quickfix. Natürlich auch eine stärkere Industriepolitik. Wir können es nicht zulassen. Ich meine, die Amerikaner haben eine extrem starke Industriepolitik. Die Franzosen haben das, die Engländer haben das, die Japaner, die Chinesen. Also die Japaner vielleicht noch am wenigsten, aber auch die. Wir können es nicht zulassen, dass sämtliche Schlüsselindustrien weggehen und weg sind und nicht, was ich auch, und das wird vielleicht hier in der Leserschaft umstritten sein, wir sind Datenkolonie der Amerikaner in Europa. Ich bin ja amerikanischer Staatsbürger. Wir dürfen die Internetkonzerne hier nicht so walten lassen. Wir müssen da was Eigenes machen. Wir müssen die strengen gesetzlichen Regeln unterwerfen. Das sind letztlich Daten, Highways in die USA. Es wird auch Mehrwert abgesogen. Also die zahlen hier kaum Steuern in Europa. Amazon, Google, Alphabet und so weiter. Und das ist eine ganz wichtige Baustelle. Es gibt so, so viele Baustellen.
Das ist aber hochinteressant. Meine, was sind vielleicht Ihre drei Szenarien, optimistisch, realistisch und eher ein bisschen pessimistisch, auch unter Anbetracht eines gewissen Zeithorizonts? Wie verläuft der Wiederaufstieg oder der Wiederaufbau Deutschlands? Wie lange geht das in einem optimistischen, realistischen und pessimistischen Fall?
Gut, realistisch und pessimistisch fasse ich mal zusammen. Deutschland und Europa bleibt Verfügungsmasse Amerikas. Unsere Industrie steigt ab. Wir haben natürlich noch irgendwo was. Wir sind irgendwo das, was früher die zweite Welt war. Also halbe Planwirtschaften mit nicht mehr besonders dynamischer Wirtschaftsproduktion. Das findet in den USA, vielleicht in Israel, vielleicht in China auf jeden Fall findet das statt. Europa ist wirklich dann Provinz und Ferienland. Das ist für mich sowohl realistisch als auch pessimistisch. Mein ganz pessimistisches Szenario hatten wir ja in Bezug auf die Welt, dass also der Krieg sich ausweitet, was wir natürlich alle nicht hoffen. Und optimistisch heißt, wir stabilisieren das, wir schaffen es, zumindest mal wieder unsere Energieversorgung hinzubekommen, die Massenmigration zu stoppen, den Rechtsstaat halbwegs wiederherzustellen. Da sind wir dann schon bei einigen Jahren Zeithorizont. Es wird natürlich riesen Widerstand geben durch die Mainstream-Medien, durch NGOs und so weiter. Ich meine, das, was Viktor Orban eben lange gehalten hat, also da muss erstmal die Kraft so herkommen. Und dann wird experimentiert und getan. Und ich meine, China hat diesen Aufstieg geschafft, in, würde ich sagen, 40 Jahren von, oder 30 Jahren von 75 bis 95. Wenn wir uns auf viele alte deutsche oder auch schweizerische Modelle, kleine Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Bau der Buchhaltungsregeln aufs Handelsgesetz, weg mit IAS, IFRS. Das sind so viele kleine Dinge, die man machen muss. Aber wenn wir das tun, wenn wir Freiräume auch zulassen, gerade für den Mittelstand, gerade für neue Unternehmer und denen den Weg erleichtern, dann gibt es vielleicht in 10 Jahren so erste Hoffnungsträger, wo sich dann auch mehr dran orientieren können. Und dann sind wir vielleicht in 20 Jahren schon weiter und in 30 Jahren fangen wir dann langsam an, uns da rauszubewegen.
Es läuft ja alles darauf hinaus, dass die Welt effizienter, produktiver wird. Künstliche Intelligenz, das große Thema. Was halten Sie von der künstlichen Intelligenz? Ist das für Sie eine Riesenchance, die vielleicht diesen Wiederaufstieg Deutschlands, ja, verschnellen könnte? Oder ist das eine Riesengefahr? Wie schätzen Sie oder wie beurteilen Sie die künstliche Intelligenz?
Ja, es ist beides. Aber für Deutschland ist es keine Chance. Wir Deutschen sind in der KI-Forschung immer noch ganz vorne, aber es wird natürlich von anderen vereinnahmt und genutzt. Und solange wir eben Big Tech-Kolonie sind, Europa findet ja im Big Tech nicht statt. Also Amazon, Alphabet, Google, Palantir als für mich sehr zweifelhaftes und fragwürdiges Unternehmen. All das sind US-Unternehmen. Die Chinesen haben quasi ähnliche Apps und ähnliche Systeme gespiegelt. Europa ist Kolonie. Das ist so, als wenn wir im Anfang des 19. Jahrhunderts die Dampfmaschine verpasst hätten. Wir finden da nicht statt. Und das lädt nicht gerade zum Optimismus ein. Deswegen müsste man eben, wie gesagt, das Thema Big Tech sehr stark gesetzgeberisch angehen, vielleicht sogar auf europäischer Ebene durch ein, kann man ja auch auf vertraglicher Basis machen, muss ja nicht die EU sein, die sowas macht. Und wir brauchen da ein eigenes Standbein. Und da muss auch Industriepolitik her. Ich höre dann immer das Argument, ja, unsere Märkte sind gar nicht so groß und die Amerikaner sind da smarter und schneller gewesen. Ja, wenn man die Spitzenleute besser fördert, wenn man ein faires Spielfeld schafft, im Moment dominieren natürlich diese Konzerne alles und solange die das dominieren, kommen wir aus der Abhängigkeit nicht raus. Ja, das wären so Sachen, die passieren müssten.
Letzte Frage. Was freut eigentlich dieser Tage einen Krisenökonomen? Was stimmt Sie dieser Tage optimistisch?
Ach, es freut mich so viel. Ich war vor 2 Wochen, war ich in einer Choraufführung in der Kölner Philharmonie mit fantastischen Chören. So einmal Potpourri. Ich war ein bisschen poppig, weil man überall das Beste rausgesucht hat. Das ist wunderbar. Ich habe gerade meine Kartoffeln wieder gepflanzt. Das geht hier erst ab Mitte Mai, weil wir die Eisheiligen haben und da kommt dann nochmal der Frost. Und wenn die jungen Pflanzen erfrieren, ist das nicht so gut. Ich nehme meine Gitarre. Mein Sohn hat morgen Geburtstag, da freue ich mich auch sehr drüber. Und man muss die Freude suchen. Da schreibe ich auch im Buch drüber, um das nochmal zu sagen. Ich habe 4 Arten von Resilienz, die ich da aufzeige. Physische Resilienz, also Prepping, Wohnsitz. Das muss sich jeder aber sehr genau überlegen. Ich bleibe in Deutschland zum Beispiel. Das zweite ist körperlich, also Gesundheit, finanzielle Resilienz und dann aber auch spirituelle und emotionale Resilienz. Die Welt sieht im Moment nicht gut aus, zumindest nicht von meiner Perspektive. Ich habe halt einen klassischen bürgerlichen Blick auf das, was passiert in der Gesellschaft und auch international. Wir sind da in der Gefahr eines brutalen Systemwandels. Aber deswegen kann ich ja trotzdem das weitermachen, was richtig ist, mich an den schönen Dingen freuen, die ich habe. Da gibt es jeden Tag was. Also spannend ist oder gut ist. Mache ich auch nicht immer, aber gelegentlich abends ein Dankbarkeitsjournal zu führen. 3 Dinge an dem Tag, über die ich mich gefreut habe. Wirkt Wunder. Und die gibt es eigentlich jeden Tag.
Und warum bleiben Sie trotz allem in Deutschland? Was hält
Ja.
Sie in diesem Land? Was finden Sie nach wie vor großartig an Deutschland?
Ja, weil ich Deutscher bin. Ich bin zwar auch amerikanischer Staatsbürger, aber ich bin ja, das habe ich ja auch in meinen Jugenderinnerungen. Auf der Suche nach dem verlorenen Deutschland ist vor 5 Jahren erschienen, hat immerhin 2 Auflagen gehabt, sich ganz gut verkauft, habe ich auch geschrieben, was mich sozialisiert hat, was uns sozialisiert hat. Und ich habe eine zweite Kultur, die amerikanische, sehr tief in mich aufgenommen, bin insofern bikulturell, aber bin zurückgekommen und das ist einfach die Luft, in der ich atme, die Art, in der ich lebe. Natürlich könnte ich im Ich glaube, in Europa, in Italien oder Spanien könnte ich auch ganz gut leben oder auch in Osteuropa. Amerika weniger. Die angelsächsische Kultur ist da schon anders, obwohl ich da lange gelebt habe. Bin dann, würde ich sagen, primär Deutscher, sekundär Europäer. Und die amerikanische ist eine zweite Staatsbürgerschaft, die ich habe. Ja, mich hält es in Deutschland, weil ich Deutscher bin. Ich habe auch für das Amt des Bundespräsidenten kandidiert, weil ich Deutscher bin, weil ich für das deutsche Volk kandidiert habe und nicht für die AfD. Ich wusste, dass das natürlich massive Einschnitte bringen würde. Die hat es gebracht, aber mir geht es nach wie vor gut und jetzt schauen wir mal, was die Zukunft bringt.
Wie hält man so etwas aus eigentlich? Vielleicht was können Sie den Zuschauerinnen und Zuschauern noch mit auf den Weg geben? Wie hält man so eine Belastung, wenn man da im Gegenwind steht, wenn alle auf einem einprügeln? Wie bleibt man da standhaft? Was hält den Kopf oben?
Ja, manchmal, es muss auch jeder für sich überlegen, wie viel, im Englischen heißt es dann, a bit of more than I could chew, hat Frank Sinatra gesungen. Ich habe mir abgebissen, als ich kauen konnte. Und jeder muss für sich überlegen, was er aushält. Für mich ist es halt die starke Grundüberzeugung, die politische Prägung durch das Elternhaus, die mir irgendwie dargelegt haben, du musst das machen. Also es war einfach in mir drin. Und es wurde teilweise härter als gedacht. Ich habe mir dann auch Unterstützung geholt. Freunde sind natürlich auch wichtig, soziales Umfeld. Also über all das schreibe ich ja im letzten Kapitel des Buches auch, wie man, ich plädiere dafür, nüchtern zu sein und die Welt mit nüchternen Augen zu sehen. Und die Welt ist nicht toll im Moment, zumindest nicht, wenn ich sie mit meinen Augen sehe. Und trotzdem das Schöne zu sehen, sich am Schönen zu freuen, einfach weiter zu machen mit seinen positiven Dingen, die man hat. Aber wie hält man das aus? Ich würde da jedem zum Realismus raten, zu fragen, wie weit willst du gehen? Wie weit kannst du gehen? Und übernimm dich nicht.
Herr Rothe, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Herr Zeller hat mich sehr, sehr gefreut.